Hallo und herzlich willkommen zum Arbeitswelt-Podcast. Heute aufgenommen im Büro. Mir wurde ja mal gesagt, seit es kein Video mehr gibt, soll ich das dazu sagen, weil die Leute sonst irritiert sind, dass das anders klingt. Ich hoffe also, heute ist die Akustik gut und man hört die Klimaanlage nicht zu laut. Und abgesehen davon, dass das heute in meinem Büro aufgenommen wird, ist auch der restliche Ablauf zumindest etwas anders. Wir fangen heute nicht an mit einem Trivia über die Gewerkschaftsgeschichte, sondern mit einem hochaktuellen Programm, nämlich ein Programm für Aufschwung und Beschäftigung. Da war heute nämlich eine Pressekonferenz, in der das vorgestellt wurde. Das fängt an mit bedeutungsschwangeren Worten. Wir leben in einer Zeit der Veränderung. Viele Bürgerinnen und Bürger sorgen sich um die Zukunft, um ihre Arbeit und um die Sicherheit des Landes. Und dann folgen die Maßnahmen, welche die Regierung anstrebt, um dem gerecht zu werden. Damit werde ich heute mit meinem Gast reden, über den Sozialstaat allgemein und über diese Maßnahmen im Konkreten sowie den Maßnahmen im Allgemeinen, die ja eigentlich angekündigt waren für letztes Jahr schon unter dem Motto Herbst der Reformen. Der ist dann ja in dieser Form nicht gekommen, aber wir wissen, jetzt ist bald wieder Herbst und jetzt stehen auch wirklich Reformen an. Was ist in dieser ersten Welle vorgeschlagen? Das Ganze fängt an mit der Rente. Da wird sich auf die Alterssicherungskommission bezogen. Das haben alle Zuhörerinnen und Zuhörer mitbekommen, dass es da Vorschläge gibt. Die werden hier nochmal als welche tituliert, die mit einem großen Sachverstand vorgestellt wurden und die man entsprechend in einem Gesetzespaket auch umsetzen will. Und zwar bis Ende 2026 soll das dann im Deutschen Bundestag verabschiedet werden. Der nächste Punkt sind Steuern. Da sollen vor allem Bürgerinnen und Bürger entlastet werden im Zusammenhang mit der Einkommenssteuer. Es wird auch noch auf die Steuerausfälle eingegangen. Da werden wir bestimmt später noch genauer drauf eingehen. Und dann kommt ein großer Punkt, der für ein gewerkschaftliches Publikum und für alle Leute, die arbeiten, vermutlich nicht unwichtig ist. Er ist überschrieben mit dem Arbeitsmarkt. Da können wir uns mal ein, zwei Punkte rausgreifen, die ich am spannendsten fand und finde. Vielleicht wird unser Gast da ja auch noch selber was anderes highlighten. Das Ganze fängt an mit dem Ziel Beitrag zur Arbeitslosenversicherung. Das soll stabil gehalten werden und auch die Handlungsfähigkeiten der Bundesagentur für Arbeit sollen gesichert werden. Ansonsten die steuerliche Begünstigung von Sonn- und Feiertagszuschlag werden Obergrenzen geändert. Und die sachgrundlose Befristung soll jetzt bis zu einer Maximaldauer von bis zu 48 Monaten gelten und bis zu 6-mal Verlängerung möglich sein. Und dann gibt es noch verschiedene Maßnahmen. Die Arbeitsmarktdrehscheibe, das ist so ein Instrument, was wir auch als Gewerkschaft immer wieder unterstützt haben, soll jetzt noch mal großflächiger eingeführt werden. Es soll ein Programm zur zweiten Chance etabliert werden, mit dem Ziel, die Zahl der Jugendlichen ohne Schulabschluss sowie der Jugendlichen ohne Ausbildungsabschluss deutlich zu reduzieren. Also es geht darum, Leute insgesamt mehr in Arbeit zu bringen und diese Arbeit für das Kapital attraktiver zu gestalten. Das geht dann bis hin zu den telefonischen Krankschreibungen, die jetzt endgültig abgeschafft werden sollen. Das ist ja auch schon länger ein Thema. Außerdem, auch das ist was, das lese ich einfach mal vor, da können wir uns auch gleich in Ruhe drüber unterhalten. Wir führen eine verpflichtende Vorlage der AU-Bescheinigung ab dem ersten Tag der Erkrankung sowie im Rahmen der Umsetzung des Primärarztgesetzes eine Termingarantie Fachärzte ein. Darüber hinaus etablieren wir eine gesetzlich geregelte Infarktvorsorge. Gut, und dann gibt es noch Maßnahmen zu Wachstum und Gerechtigkeit. Und bevor ich jetzt mehr rede, dieses Papier wird es demnächst öffentlich geben. Vielleicht ist es schon öffentlich, ist es schon veröffentlicht, weißt du das?
Es könnte sein, ich weiß es noch nicht. Es wurde zumindest heute Morgen vorgestellt.
Es wurde heute Morgen vorgestellt, falls es schon öffentlich ist. Wir nehmen die Sendung gerade auf, kurz bevor sie veröffentlicht wird. Also wenn ihr sie direkt heute am 2. Juli anhört, dann ist sie sozusagen frischer, kann sie kaum sein, außer wir würden live senden. Wenn sie da schon veröffentlicht ist, tue ich sie euch in die Captions hängen. Soweit also mal einen kurzen Blick in ein Programm für Aufschwung und Beschäftigung. Heute zur Folge, wo es um den Sozialstaat gehen wird. Damit gehen wir rein ins Intro und dann wie immer zu unserem Gast.
3, 2, 1. Arbeitswelt Podcast, ein Podcast der DGB Region Stuttgart, Redaktion und Schnitt Peter Schad.
Hallo Leonie, schön, dass du da bist.
Hallo Peter, schön, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass es geklappt hat. Wir haben ja ab und zu was miteinander zu tun geschäftlich, aber bevor ich das vornehme, unsere Gäste stellen sich ja immer selber vor. Deswegen bleibt mir an der Stelle nur die freche Nachfrage. Leonie, wer bist denn du?
Wer bin ich? Ich bin seit Februar diesen Jahres bin ich ja quasi deine Chefin und damit Regionsgeschäftsführerin der DGB-Region Stuttgart. Ich war davor 4 Jahre lang, war ich Landesjugendsekretärin hier beim DGB, habe also auch schon ein bisschen Erfahrung hier gesammelt, komme ursprünglich aus der IG Metall, habe nicht den klassischen gewerkschaftlichen Weg getan, sondern bin über Studium zu IG Metall gekommen. Ich glaube, das ist auch nicht so üblich. Habe sehr viel Bildungsarbeit gemacht, dann auch für die DGB-Jugend sehr lange ehrenamtlich in der Bildungsarbeit aktiv gewesen. Genau, und seit 2022 jetzt hauptamtlich beim DGB und seit diesem Jahr jetzt auch die Regionsgeschäftsführung für Stuttgart.
Du hast auch nicht den üblichen Studiengang für Gewerkschaftssekretäre gemacht, wenn man so machen will. Was hast du denn studiert?
Ich habe in Frankfurt Soziologie und Ethnologie studiert und dann bin ich nach Hamburg gegangen und habe internationale Kriminologie studiert, Master.
Warum Kriminologie?
Also sagen wir mal so, es passt auch so ein bisschen zum Thema heute. ich erzähle die Story immer so gern. Ich dachte immer, ich muss irgendwie Menschen helfen und ich will irgendwie was tun. Und dann dachte ich so, ja, wissenschaftlich ist auf jeden Fall richtig gut. Es kamen so ganz viele Ideen bei mir auf, von Staatsanwältin zu Anwältin zu irgendwie, ich gehe zur Polizei oder was weiß ich, weil das so in meinem Denken drin war, damit verändere ich die Welt und konkret tue ich was für Menschen. Und dann habe ich meinen Masterstudiengang angefangen in der Kriminologie, war es schnell konfrontiert auch mit Bildungsungleichheit. Ich glaube, wir waren 32 Leute in dem Studiengang damals, also in dem Jahrgang. Und ich und ein Kollege waren die einzigen, die keine Akademikerkinder waren. Und ich habe auch schnell durch Kommilitonen dann gelernt, dass es Unterschiede gibt. Sagen wir mal so. Das kam von einem, dass sehr viele in diesem Studiengang sich komplett durch ihre Eltern finanziert haben und ein gutes Leben geführt haben. Ich aber 3 Jobs noch nebenher irgendwie gemacht habe. Aber auch, dass mir immer wieder erklärt wurde von unseren Professoren etc., dass gewisse Themen, die ich ansprechen will, dass ich niemals Geld dafür kriegen würde und ich doch deswegen gar nicht weiterdenken soll. Genau, und das hat mich immer mehr in die Gewerkschaftswelt getrieben, würde ich mal sagen, auch vom Ehrenamtlichen her und von der Bildungsarbeit, weil ich da auch gedacht habe, okay, wenn ich nur einen Kollegen in so einer Berufsschulklasse erreiche und der sich eine Gewerkschaft anschließt oder auch mal darüber nachdenkt, was ist eigentlich ein Betriebsrat, habe ich sowas, was sind eigentlich meine Rechte auch in der Ausbildung, das hat mich dann irgendwie, ja, gefestigt in meinem Denken, ich will weg von der wissenschaftlichen Welt, ich will weg von der juristischen Welt oder der ausführenden Kraft, sagen wir mal so, sondern eher hin zu, wie kann ich konkret Lebensrealitäten von Menschen verändern? Und das hat mich jetzt hierher gebracht.
Und jetzt sind wir ja auch damit konfrontiert, dass sich die Lebensrealitäten der Menschen erstmal ganz ohne uns verändern und auch nicht unbedingt in unserem Sinne. Deswegen fangen wir doch mal das große Thema Sozialstaat mit einer Kampagne an, die wir als Gewerkschaften ja gerade auch vorantreiben, nämlich Kommunen am Limit. Ja. Willst du vielleicht mal anfangen, ein bisschen zu erzählen oder mal ganz blöd gefragt, warum sind denn die Kommunen am Limit?
Hey, ich glaube, grundlegend hat es jeder schon gemerkt, dass die Kommunen einfach total unterfinanziert sind. Ich glaube, am härtesten merkt man es ja jetzt auch einfach bei der Kita-Versorgung, sagen wir mal so, oder auch der Finanzierung. Ich glaube, hier in Stuttgart merkt man auch konkret, jetzt, wir hatten ja letztes Jahr auch den großen Sparhaushalt, der beschlossen wurde. Und da fallen einem schon ein paar Sachen auf, wie das jetzt auch zum Beispiel Demokratie leben etc. Ganz viele Beratungsstellen sollen ja einfach wegfallen und nicht mehr weiterfinanziert werden, die grundlegend ja schon auch sehr wichtig sind, auch gerade für Menschen, die nicht viel Geld haben in der Stadt. Kitas, wie gesagt, ich glaube in Stuttgart sollen die bis 2030 dann 900 € im Monat oder so kosten. Ich kriege gerade die genauen Zahlen nicht mehr zusammen.
Das ist ja auch in jeder Kommune anders. Also ja, die Zuhörerinnen und Zuhörer werden das wissen. Ich bin in der Zeit, seit ich meinen Sohn habe, wirklich mehrfach umgezogen. Und das hatte unter anderem, nie als ausschlaggebender Grund, aber immer mit dabei, auch die Kita-Gebühren. Wir sind zum Beispiel von Reutlingen nach Göppingen gezogen und da unterscheiden sich die Kita-Gebühren in einem Ausmaß, das fast nicht vorstellbar ist. In Reutlingen zahlt man über 500 € und in Göppingen knapp über 50. Und das ist noch nicht mal die größte Spanne, die hier wirklich in den Landkreisen unterwegs ist. Und das heißt, durch so einen Umzug spart man dann nicht nur in dem Fall ein bisschen Miete, sondern spart halt auch noch 500 € an Kita-Gebühren. Das macht sich dann schon ziemlich deutlich bemerkbar. Ich will noch kurz die Liste ergänzen. Du hast natürlich jetzt mit den Kitas einen großen Punkt genannt, wo wir als Gewerkschaften groß aufgestellt sind. Es gibt auch viele Punkte, wo wir als Gewerkschaften nicht so viele Aktien haben, weil da immer relativ wenig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einzelnen Landkreisen unterwegs sind, was die ganze Sache allerdings nicht weniger wichtig macht. In Göppingen war im Zuge dieser Kommunen am Limit-Kampagne, die bei uns Löwenherz hieß, die hatte immer so ein bisschen Lokalkolorit, sind da verschiedenste Akteure zusammengekommen. Zusammengekürzt wird da nämlich die Familienberatung, was dann natürlich heißt, dass Frauen keine Abtreibungen mehr durchführen können, weil die ist ja verpflichtend, die Familienberatung vorher zu machen. Oder die Abtreibungsberatung, die jetzt in Göppingen erstmal dann nicht mehr durchgeführt werden kann. Die Suchthilfe wird ihre Arbeit nicht mehr in dieser Form durchführen können. Das Rote Kreuz hat angemerkt, dass sie Probleme haben, die Arbeit so fortzuführen. Und das ist jetzt wirklich nur mal eine Andeutung. Wer sich die ganze Liste anschauen will, kann ja mal auf die Seite zum Beispiel vom Löwenherz gehen, dann hat man eine Vorstellung. Und hier vielleicht auch nur ein kurzer Hinweis darauf, da wird jetzt Geld gespart. Ob und inwiefern da Geld in Zukunft gespart wird, das ist sehr die Frage, weil die Sozialträger natürlich nicht zu Unrecht darauf hinweisen, jeder jetzt an der Prävention gesparte Euro, der wird sich in nicht allzu ferner Zukunft bemerkbar machen, weil dann die Prävention eben fehlt und dementsprechend Zuchtkrankheiten zunehmen, Folgen ungewollter Schwangerschaften zunehmen und so weiter und so fort, was dann natürlich wieder Folgekosten hat. Also soweit mal die Ausmaß. Das sind also alles soziale Maßnahmen, die Kommunen finanzieren und die jetzt fehlen. Was ist denn das Ziel dieser Kampagne Kommunen am Limit? Weil das ist jetzt ja erstmal die Feststellung, das Geld fehlt und es wird offensichtlich noch mehr fehlen. Was machen wir dagegen?
Ja, ich glaube grundlegend, also ich bin jetzt gerade nur sehr in Stuttgart drin, was Kommunen am Limit angeht. Ich weiß, dass es ganz viele, also noch andere Bündnisse in der Richtung gab. Deswegen habe ich jetzt so eine Stuttgarter Perspektive. Ich hoffe, das ist auch okay, dass ich jetzt nur aus Stuttgart rede. Aber du kannst mich ja noch ergänzen.
Wollte ich gerade sagen. Ich bin genau, ja immer boniert auf die Göppinger, Esslinger und jetzt inzwischen genau, ein bisschen Ludwigsburger Perspektive. So ist das bei der Arbeitskleidung.
Nee, also grundlegend geht es ja auch einfach darum, wenn man sich zum Beispiel auch den Sparhaushalt jetzt nochmal anguckt, der in Stuttgart beschlossen wurde. Also es ist ja auch tatsächlich einfach ein Unding, dass ja trotzdem, wie viel waren es, 470.000 für dieses Stuttgarter Hollywood-Sign-Ding, das jetzt auch leuchten kann. Ist ja nicht so, als hätten wir so Dinger schon. Ich habe tatsächlich, habe ich dem letzten TikTok-Video gesehen von Leuten, die das benutzt haben. Also Noppe hat ein bisschen recht. Das zieht Influencer an. Und dass die Verteilung so, wie sie jetzt eben da ist, nicht gerecht ist. Also das ist auf jeden Fall auch was, was in der Öffentlichkeit mehr besprochen werden muss. Und die Zielsetzung von Kommunen am Limit, gerade auch in Stuttgart, ist die, dass es natürlich nochmal umverteilt wird, aber dass auch mehr Geld wieder in die Kommunen fließt. Ich glaube, das ist teilweise auch, dass man gar nicht so sehr auf die Stadt jetzt an sich haut, sondern auch sagt, der Bund muss reagieren. Und ich glaube, es gab ja jetzt auch vor kurzem die große Konferenz mit dem Bundeskanzler und den Ministerpräsidenten, wo ja auch ein Paket beschlossen oder ein Programm beschlossen wurde, das die Kommunen jetzt auch wieder unterstützen soll und die Länder in der Ausfinanzierung. Also sind wir mal gespannt, was dabei rauskommt, sagen wir mal so. Ich weiß auch, dass zum Beispiel auch aus dem Stuttgarter Rathaus etc., dass da noch viel mehr auf uns zurollen wird, weil es gibt ja jetzt gerade noch keinen konkreten Stellenabbau. Also zumindest jetzt im öffentlichen Bereich habe ich davon noch nichts gehört. Aber das soll noch kommen. Also gerade, dass irgendwie Stellen nicht mehr nachbesetzt werden, dass man irgendwie guckt, wo kann man irgendwie vielleicht auch Dinge zusammenfassen und so weiter und so fort. Und das sind alles Themen, die das Bündnis angreifen will. oder angehen, lieber.
Du hast jetzt ja eigentlich schon die Stimmung ganz gut charakterisiert mit dem, das soll jetzt alles kommen. Das ist ja so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm. Also auch mit dem Programm für Aufschwung und Beschäftigung, wo ich jetzt am Anfang zitiert habe. Auch da fehlen ja die großen Hämmer noch, zumindest was wir bisher so sehen. Das sind jetzt bisher Andeutungen. Deswegen lass uns doch mal ganz kurz wechseln auf, das war jetzt Kommunen am Limit. Es gibt ja aber noch die viel größeren Ankündigungen. Was schwebt denn da im Raum? Ich nenne es jetzt mal so abstrakt, damit du mal wirklich vielleicht mal das Big Picture zeichnen kannst mit Sachen, die jetzt vielleicht gar nicht verabschiedet sind, die noch nicht klar sind. Aber was droht denn eigentlich so? Weil ich habe in der öffentlichen Debatte, wenn ich so die gewerkschaftliche Bubble verlasse, nenne ich es mal, immer das Gefühl, es wird erstaunlich wenig darüber in der Bevölkerung momentan diskutiert, zumindest in den Teilen, wo ich unterwegs bin, für das, was da gerade alles zur Disposition steht. Was ist denn das eigentlich alles?
Ich fand, also vielleicht noch so eine kurze kleine Anekdote dazu. Ich habe mir heute noch die Pressekonferenz angeguckt von der Bundesregierung, als sie dieses Programm vorgestellt haben, und habe dann direkt einfach mal geguckt, was schreiben dann die großen Zeitungen dazu und wie wird darüber berichtet. Und was ich super spannend fand, war, dass es eher gerade berichtet wird als das Programm der Investition und man wird Wirtschaftswachstum und Erneuerung und was weiß ich, aber so diese ganzen sozialen Maßnahmen, die da ja drin liegen, die jetzt teilweise noch erst angedeutet sind, das hat mich auch ein bisschen irritiert. Also ich habe jetzt noch bei auch gerade so Sachen wie Arbeitszeitflexibilisierung etc. konnte man sich anscheinend noch nicht einigen, was ich ein gutes Zeichen finde, weil noch nicht alles verloren ist, sagen wir mal so. Aber das fand ich tatsächlich spannend. Also gerade was du auch gesagt hast, so dass das irgendwie in der öffentlichen Debatte gar nicht so das Thema ist, was steht eigentlich alles auf dem Spiel gerade und was wird eigentlich auch schon die letzten Wochen diskutiert, was für Vorschläge kommen da teilweise und so weiter und so fort. Also das vielleicht mal kurz noch so zu einrahmen, das fand ich heute irgendwie spannend. Wenn man jetzt mal in dieses Programm guckt, das ist ja vorhin selber gesagt, ich habe es jetzt auch nur mal überflogen und noch nicht komplett durchgearbeitet. Wir haben ja auf jeden Fall die Vorschläge der Rentenkommission. Das hatte der Bundeskanzler ja schon angekündigt, dass die 1:1 umgesetzt werden sollen. In diesem Programm steht das ja jetzt, glaube ich, auch noch mal drin. Es ist aber ja noch nicht beschlossene Sache. Das fand ich jetzt schon mal gut, dass das da nicht noch mal jeder einzelne Punkt noch mal aufgenommen wurde, sondern dass es nur unter Punkt 1 jetzt ja noch mal drin steht. Ich glaube, mal kurz runterscrollen.
Nur bevor wir da das Thema wechseln, vielleicht um auf Rente gleich mal ein bisschen einzugehen. Ich glaube, wir können ja eine Sache mal auf jeden Fall sagen. Der Vorschlag, wie er bisher kursiert und wie er umgesetzt werden soll, der wird von uns als Gewerkschaften so abgelehnt.
Ja, auf jeden Fall. Also, dass die Rente jetzt gerade fällt und ich glaube, es ist ja irgendwie im Gespräch mit bis zu 70 oder noch mehr, wird von uns auf jeden Fall abgelehnt. Also ich glaube, man muss ja auch noch mal gucken, welche Bereiche können das überhaupt machen. Ich weiß, unser Ministerpräsident oder unser ehemaliger Ministerpräsident hier in Baden-Württemberg hat ja immer so gern gesagt, das sind nicht alle Dachdecker. Aber ich glaube trotzdem, dass man auch darüber reden muss, was bedeutet das denn eigentlich auch für gerade körperliche Jobs, harte Jobs und nicht Jobs, wo man nur im Büro etc. sitzt und dass ein Merz mit 70 jetzt noch arbeitet und Bundeskanzler ist, das ja irgendwie schön. Aber eine Kollegin hat ihm letztens die Frage gefragt, wie stellt man sich das denn dann vor? Dann sind 69-jährige Pflegerinnen in der Altenpflege noch unterwegs und schieben ihre Kolleginnen, die 71 sind, durch die Gegend oder wie? Also, oder auch wenn man im Erzieherinnenbereich mal guckt, fände ich auch auf jeden Fall spannend, wie man den Kindern hinterherrennen soll, wenn man irgendwie noch im höheren Alter ist. Aber genau, das sind Themen, die wir auf jeden Fall ablehnen.
Und soweit ich das verstanden habe, geht es da ja auch um eine Abkopplung der Jahre, die man eingezahlt hat. Zumindest insofern, als das gesagt wird, wenn man die 45 Beitragsjahre voll hat, weil man schon mit 15 angefangen hat, in die Rentenkasse einzuzahlen, soll einem das trotzdem nicht ermöglichen, entsprechend dann früher in Rente zu gehen. Und das ist ja insofern, wird da dieses Argument von, es sind ja nicht alles Dachdecker, was sowieso ein zynisches Argument ist, in dem Fall so richtig böse, weil man kann ja mal überprüfen und nachschauen und einfach für sich selbst ein bisschen überlegen, was sind das eigentlich für Jobs, die man mit 15 schon anfängt.
Mhm. Ah. Genau, und da soll ja auch noch mit schwimmen, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob es noch mal irgendwo anders in dem Programm jetzt nochmal aufgefasst wurde, aber dass ja auch Minijobs so nicht mehr haltbar sind und ich glaube abgeschafft werden sollen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie es nochmal explizit aufgeführt haben oder ob es jetzt nur in den Vorschlägen da drin war. Was ja auch bedeutet, dass das gerade für junge Menschen oder auch für Studierende, die ja sehr abhängig davon sind, dass sie in diesen Minijobs sind. Es ist jetzt nicht so, dass ich ein Fan davon bin, sagen wir mal so. Aber genau, genauso wird ja auch über Teilzeit etc. diskutiert. Also eigentlich alles, was nicht mehr volle Arbeit dein ganzes Leben lang ist, um es mal so kurz zu fassen, soll ja eigentlich abgeschafft werden und umfunktioniert.
Das Ganze ist ja nicht weniger, wenn man es mal groß fassen will, als ein ziemlich fundamentaler Angriff auf den Sozialstaat, wie er bisher aussah. Jetzt haben wir ja eine zweite Kampagne der IG Metall, die morgen startet. Und dann, ob es jetzt eine Kampagne ist, werden wir sehen, aber wir haben morgen auf jeden Fall einen Aktionstag. Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen?
Ich habe aber auch tatsächlich einfach nur kurz die Pressemeldung gelesen. Ich werde auch morgen auf jeden Fall vor Ort sein und mir das mal angucken. Genau, da geht es auch auf jeden Fall um die Angriffe auf die Arbeitszeit, gerade im Allgemeinen. Also da auch gerade Arbeitgeberverbände oder auch der Verband der Industrie, die auch schon die Abschaffung des 35-Stunden-Woche etc. gefordert und man will jetzt bundesweit morgen auch einfach nochmal ein Zeichen setzen und deswegen sind Kundgebungen bundesweit angesagt vor großen Werkstoren, jetzt hier im Stuttgarter Gebiet, auf jeden Fall in Untertürkheim und in Sindelfingen, war noch irgendwo.
Der Mercedes-Benz Group AG-Zentrale.
Genau, das war ja so eine interne Kundgebung, glaube ich, eher so gedacht. Genau, also es ist auch, dass die IndustriearbeiterInnen auf jeden Fall Alarm schlagen, denen es ja eigentlich bisher relativ gut ging, sagen wir mal so, aber die natürlich auch betroffen sind von den ganzen Schreckensnachrichten, gerade von allen Seiten und dann eben auch von Angriffen auf gewerkschaftliche Errungenschaften, wie zum Beispiel die 35-Stunden-Woche oder
Erhalt von Sonderzahlungen ist noch auf der Liste, schutztariflicher Sozialstandards.
Danke, dass du es vorliest.
Ja, dafür hat man das Handy griffbereit.
Ich habe mein Handy nicht dabei, es ist schrecklich, sonst kann ich es auch nachgucken.
Und es ist die Aufgabe eines Moderators.
Wir arbeiten gut zusammen, das ist super.
Und es gibt auch Forderungen der IG Metall, die sich daran ziemlich nahtlos anschließen. Die werden jetzt niemand überraschen. Also gute Arbeitsbedingungen in der Transformation, Sicherheit der Industriearbeitsplätze und natürlich auch verbindliche Investitionen in die deutschen Standorte. Was ich dabei so spannend finde und was ja auch die Idee war für die Sendung heute, ist, wir haben jetzt Kommunen am Limit. Wir haben diese Aktion gegen das Sparprogramm und die Angriffe auf die Arbeitsbedingungen. Und das sind einerseits zwei verschiedene Themen. Andererseits fallen sie ja zusammen unter diesem großen Punkt der Umbau der Arbeitswelt, ein Stück weit, wenn man so will, Umbau der ganzen Bundesrepublik, unter dem Maßgabe der Sozialstaat, wie er bisher war, den können wir uns nicht mehr leisten.
Ja.
Was ist dazu zu sagen?
Wir als DGB gehen ja gerade auch eher in die Richtung unter dem Slogan nichts geschenkt, hart verdient, um den jetzt auch noch mal reinzuwerfen. Ich finde, der...
Da haben wir doch gleich einen Titel für den Podcast.
Ja, genau, mit einem Hashtag sogar. Nee, und ich finde, das ist auch so ein bisschen das Feeling, das ich bekommen habe durch die aktuellen Debatten, die es gibt, aber auch jetzt noch mal durch dieses Reformprogramm, weil wenn man sich das mal im Großen und Ganzen anguckt, auf der einen Seite... Es gibt ja Punkte, mit denen sind wir gar nicht so unzufrieden. Also gerade auch diese großen Investitionen, die kommen sollen in die Wirtschaft und dass man irgendwie Stellen erhält. Dass, ich glaube, die Agentur für Arbeit soll ja auch unterstützt werden, gerade was so Arbeitsmarktdrehscheiben vor Ort angeht. Also es wird schon viel nachgedacht, glaube ich, auch wie man quasi den Industriestandort Deutschland wieder nach vorne bringen kann. Und da gehen wir natürlich mit und freuen uns auch, wenn es Unterstützung quasi gibt. Auf der anderen Seite hatte ich so ein bisschen das Gefühl, also teilweise werden Sachen nur angedeutet oder wurden jetzt auch in den letzten Wochen angesprochen. Teilweise werden sie da auch explizit nochmal genannt, wie zum Beispiel die AU am ersten Tag und nicht mehr das Warten, dass die Telefonkrankschreibung wegfallen soll. Solche Dinge wie jetzt... gerade die Rente, dass irgendwie eine große einen großen Aktionsplan ja auch nochmal geben soll wegen Missbrauch des Sozialstaats etc. und so weiter und so fort. Ich will nur kurz diesen Satz zu Ende sprechen und dann kannst du meine Frage stellen. Ich will nämlich auf was raus. Ich habe nämlich so ein bisschen das Gefühl, es ist schön, dass man irgendwie sagt, wir wollen die Wirtschaft wieder aufbauen und wollen wieder Stellen schaffen. Auf der anderen Seite wird das alles... Also man kriegt das Feeling von, wir werden noch viel mehr in eine Abhängigkeit getrieben. Also so dieses, alle gewerkschaftlichen Errungenschaften der letzten Jahrzehnte sollen irgendwie abgebaut werden. Am besten sollst du irgendwie, ich glaube, wie war das, was kann uns drohen nach EU-Recht, glaube ich, da 72 Stunden die Woche arbeiten. Ja. Dann irgendwie, wenn du krank bist, musst du dich entweder in eine vollgepackte Hausarztpraxis zwängen oder du gehst halt doch irgendwie arbeiten, weil man misstraut dir ja. Also muss man auch dazu sagen, da ist ein heftiges Misstrauen dabei. Und so Teilzeit wird irgendwie abgeschafft, du sollst dich bis irgendwie in den Tod arbeiten und so weiter und so fort. Und dann fehlt gleichzeitig das soziale Netz. Also gerade auch dieser große Aktionsplan, was auch immer sie da jetzt noch vorhaben, das wird ja nicht genau benannt in diesem Programm, das ich jetzt heute gelesen habe. Da bin ich jetzt auch aus der PK nicht irgendwie großartig schlauer gewesen. Aber das ist so das grundlegende Feeling, das man irgendwie bekommt. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, also zu sagen, hey, es ist nichts geschenkt vom Staat oder so, sondern es ist hart verdient, weil was viele immer wieder vergessen ist, diese ganzen Sozialversicherungen etc., wir zahlen jeden Tag darauf ein. Das ist was uns zusteht, für was wir gearbeitet haben. Und das ist nichts, was man irgendwie jetzt, wo der Staat sagt, ach, wir sind mal so nett und machen Dinge für euch. Und da muss man sich halt auch fragen, wie kann man den Sozialstaat wieder retten, wie kann man den auch wieder aufbauen und das nicht nur auf dem Rücken von den kleinen Menschen, sagen wir mal so.
Nicht, dass du es gerade nicht angesprochen hättest, aber um da ein bisschen reinzugehen, dass man sich mehr darunter vorstellen kann. Du hast es so kurz gesagt mit der Krankschreibung und der Frage, ob und inwiefern die am ersten Tag dann schon gilt. Was da de facto ja momentan diskutiert wird, da ist nichts beschlossen. Aber was ja diskutiert wird, ist die Frage, inwiefern man den ersten, den zweiten, den dritten Tag, den man krankgeschrieben ist, tatsächlich keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall mehr bekommt. Mhm. Das heißt, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall wäre dann nur noch gegeben für längere Krankheiten, was auch immer das dann heißt, ob das dann ab der zweiten Woche ist oder tatsächlich ab größeren Krankheiten, wo klar ist, ohne Lohnfortzahlung und Krankheitsfall ist da die totale Verarmung gegeben, weil da darf man sich nichts vormachen. Große Teile der deutschen Haushalte, das zeigen immer wieder die Befragungen, die können sich ein, maximal zwei Mieten leisten ohne Einkommen und dann ist es vorbei. Das heißt, da würde dann die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall noch ziehen, aber ansonsten hieße das dann, die normalen Krankheiten, die man so hat, würden immer Abzug vom eigenen Lohn bedeuten. Das ist so eine der, würde ich schon sagen, massiven Angriffe, die da gerade öffentlich diskutiert werden.
Ja, die kam ja jetzt aber Gott sei Dank nicht in diesem Papier auf, sagen wir mal so. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Ich hoffe auch, dass es jetzt damit auch zu Ende jetzt erstmal ist und das nicht wieder aufploppt, weil das wäre tatsächlich ziemlich heftig. Also wenn das auch noch dazu kommt. Ich fand, ich habe deswegen gerade auch noch mal kurz nachgeguckt, was ich tatsächlich in dem Papier, also was ja jetzt beschlossene Sache sein soll, ist ja tatsächlich nicht nur diese verpflichtende Vorlage der EU-Bescheinigung ab dem ersten Tag, den Wegfall von telefonischer Krankschreibung, sondern ja auch eine härtere Bestrafung von Ärzten. Also man will quasi jetzt auch auf Ärzte losgehen, wenn sie, wenn man ihnen, oder man hat diesen Vorwurf, dass Ärzte zu schnell krank schreiben. Was ja auch bedeutet, da wird mit Angst gearbeitet, was ich auch ziemlich krass finde. Ich habe heute auch mal noch direkt danach auf Twitter, oder das heißt ja jetzt Ex oder was weiß ich, weißt was ich meine, einfach mal so ein bisschen nachgeguckt, was sagen denn die Menschen dort? Und habe tatsächlich auch viele Ärzte gefunden, die ziemlich eskaliert sind, weil sie auch gesagt haben, was soll denn das? Also überhaupt Hausarztpraxen, die sowieso schon irgendwie überlaufen sind wie noch was. Dann haust du auch noch die telefonische Krankschreibung raus. Und dann steht ja der Vorwurf im Raum, dass wir viel zu schnell krankgeschrieben werden. Und ja, wie gesagt, das ist auch wieder dieses grundlegende Feeling.
Ja, es zeigt einfach ganz schön, du hast in einem Vorgespräch zu der heutigen Sendung, hast du den Satz gesagt, der Kapitalseite wird da viel an Vertrauen und Möglichkeiten geschenkt. Ja. Macht mal Und der Seite der Arbeit, der wird da gerade sehr viel Misstrauen gegenübergestellt.
Ja, auf der einen Seite viel Entbürokratisierung und man lässt quasi, ja, Kapitalseite habe ich, glaube ich, heute Morgen nicht gesagt, aber das klingt sehr gut.
Das habe ich jetzt einfach in den Mund gelegt.
Ja, aber das finde ich gut, das übernehme ich jetzt einfach. Und denen wird sehr viel Vertrauen geschenkt, dem wird sehr viel Deregulierung auch einfach in die Hand gelegt. Und das geht auch so in die Richtung, macht einfach mal, weil ihr wisst schon, wie wir irgendwie wieder vorankommen. Auf der anderen Seite gibt es halt einfach stehen viele Vorwürfe im Raum, große Misstrauen gegenüber Arbeitnehmenden und Beschäftigten im Allgemeinen. Und es bestätigt sich ja dann auch einfach dadurch einfach so das, was die letzten Monate und Wochen auch immer wieder seitens unserer Bundesregierung irgendwie an die Öffentlichkeit kam. Also auch so dieses, wir sind einfach nur zu faul, wir müssen mal wieder richtig arbeiten, Lifestyle, Teilzeit oder was da auch noch irgendwie sonst alles kam.
Ich habe wieder einen Stift runtergeschmissen, falls man das Mikro gehört hat.
Ich habe auch einen Stift.
Nee. Okay.
Ich brauche das auch. Ja. Alles gut. Genau. Und genau in die Richtung geht ja auch dieses Papier. Also.
Ja. Ich wollte da sozusagen nur nochmal. Wie soll ich sagen? Du hast es schon benannt mit dem, auf der einen Seite wird entbürokratisiert. Und auf der anderen Seite wird bürokratisiert. Also das Spannende ist doch, dass unter diesem Schlagwort, in den sich alle einreihen können, also auch die Gewerkschaft sagt oft genug, ja, wir sind auch dagegen, dass überflüssige Verwaltungsakte stattfinden. Natürlich, wer ist schon für überflüssige? Wir sind natürlich nur für die, die notwendig sind. Und mitten in diesem Klima, wo also gesagt wird, jetzt wird aufgeräumt mit der überflüssigen Verwaltung, findet sich dieser, was ist Punkt 11 in dem Papier, wo ja drin steht, ab jetzt müssen wir immer zum Arzt gehen und uns eine Bescheinigung holen. Und zwar, wenn ich sage, heute geht's mir nicht gut, ich gehe nicht zur Arbeit, dann brauche ich jetzt eine Krankschreibung. Also nur, um das einfach mal zu markieren, das sind Bürokratisierungsschritte. Also genau das, wo immer gesagt wird, das wollen wir jetzt abschaffen, wo auch hier wieder gesagt wird, das schaffen wir ab. Und niemand fällt auf, wenn das auf Seiten der Arbeit passiert, also wir stärker kontrolliert werden, dann ist das natürlich eine gute Sache.
Ja.
So. Wir haben das große Panorama gezeichnet, glaube ich. Die große Frage ist jetzt, was tun? Es wird eine Kampagne geben. Ich glaube, wir wollen an der Stelle nicht zu tief reingehen, aber zumindest zum Abschluss, was erwartet unsere Mitglieder, was erwarten die Leute, die den Podcast hören und noch keine Gewerkschaftsmitglieder sind, aber jetzt ganz genau zuhören, weil sie das vielleicht überzeugt, Gewerkschaftsmitglieder zu werden.
Ja, genau. Also ich würde vielleicht einfach noch auch so allgemein noch so die Hintergründe, warum wir uns jetzt zu dieser Kampagne entschieden haben und in welche Richtung es gehen soll, weil wir hatten, also wie gesagt, ich lese ja gerne irgendwie dann auch Nachrichten und gucke einfach mal so auf Twitter, was wird denn da gesagt. Und ich bin ja auch Typ Mensch, ich lese mir sogar Facebook-Kommentare und sowas zu. Und ich frage auch immer nach, also gerade wenn wir auch wieder mit Kolleginnen, also gerade Betriebsräten etc., Vertrauensleuten und so sprechen, frage ich auch immer nach, wie ist die Stimmung gerade bei euch? Und ich habe so das Gefühl, es fehlt gerade Wut, die berechtigt wäre, wenn man sich mit dem ganzen Zeug mal beschäftigt. Aber ich kann es auch verstehen, dass die Wut fehlt, weil immer, was mir zurückgemeldet wird, ist, die Leute haben resigniert. Also weil gerade einfach so eine Krise nach der anderen, also jetzt global gesehen, aber auch bei uns, hier Stellenabbau, da Werkschließungen und so weiter und so fort. Und irgendwie hat man nicht so das Gefühl, da wird noch mal was für uns gemacht. Es ist doch eh egal, was ich irgendwie mache. Und das wollen wir tatsächlich über den Sommer hinweg spielen, um in einen heißen Herbst zu gehen. Und das Schöne an diesem Programmpapier, so doof wie das teilweise ist und wie ungenau ist, ist ja, dass vieles erst im Herbst beschlossen wird, was uns Zeit gibt, noch ein bisschen Druck aufzubauen. Genau, und deswegen wollen wir tatsächlich, ich weiß, es ist immer die Sommerpause, das hat die Regierung sehr schlau gemacht, kurz vor der Sommerpause so einen Hammer reinzuhauen, weil die Leute sind nicht da, die Leute, es ist vielleicht auch einfach zu heiß, man hat ja jetzt die letzte Hitzewelle mitbekommen, wie gut der Kopf da funktioniert. Wir wollen jetzt aber trotzdem im Sommer schon mal starten und auch einfach mal was anderes wagen. Also normalerweise hat man ja bei Gewerkschaften immer so das Ding, so Protest per Dienstanweisung oder so, sage ich immer gerne. Natürlich ist das so nicht, aber es ist nicht unbedingt so, dass man die Leute wirklich mitnimmt. Deswegen wollen wir jetzt auch noch im Juli, ich hoffe, dass ich jetzt bald auch einen Termin habe, vielleicht kann man den noch nach werfen für den Podcast oder so.
Immer, alles kommt in die Captions. Ja, du hast noch 2 Stunden, genau. So lange muss ich das Ganze noch schneiden, bis dahin.
Ja, und vielleicht können wir ja dann schon sogar die Einladung rumschicken mit der Podcast-Folge oder so. Gucken mal. Genau, wollen wir nämlich starten mit so einer sogenannten Sozialstaatskonferenz für die Region Stuttgart, in dem wir bewusst Multiplikatoren einladen wollen, um mit ihnen gemeinsam darüber zu reden, was bringt eure Leute auf die Straße, auf was habt ihr Bock, was sind die Themen, die euch gerade angehen. Und das ist auch vollkommen okay, wenn jetzt irgendwie nicht alles, was da irgendwie drin ist, allen irgendwie entspricht oder was weiß ich, sondern wir haben einfach mal so ein bisschen in unsere Nachbarn südlich geguckt und sind nach Frankreich gegangen und haben mal geschaut, wie haben die es eigentlich hingekriegt, Leute auf die Straße zu kriegen und irgendwie wieder Emotionen hervorzuheben bei Themen, die einfach knallen, sagen wir mal so. Und deswegen wollen wir bei dieser Sozialstaatskonferenz auch einfach nur noch mehr Input geben, noch mal genau auseinandernehmen, was ist da geplant von der Bundesregierung, wie ist unsere Positionierung dafür, warum macht uns das vielleicht auch wütend, welche Emotionen haben wir dazu, um dann in einem zweiten Teil tatsächlich in eine konkrete Aktionsplanung zu gehen und auch zu schauen, wie können wir möglichst viel Druck aufbauen, wie können wir Leute auch vielleicht ärgern, damit sie eher in unsere Richtung entscheiden und wie können wir den Sozialstaat auch retten. Das alles läuft unter dem Motto, nichts geschenkt, hart verdient, weil wir das einfach sehr repräsentativ finden für alles, was wir jetzt heute ja auch schon besprochen haben. So dieses, wir lassen uns nichts nehmen, für was wir hart gearbeitet haben und der Sozialstaat gehört uns, sagen wir mal so. Und das soll dann auch im September quasi wieder auf die Straße getragen werden. Das weitere Vorgehen wird jetzt, glaube ich, die kommenden Tage nochmal entschieden, was dann alles passiert, ob es nochmal irgendwie große Mobilisierungen gibt oder ob auch unser Bundesvorstand da nochmal andere Wege geht. Aber wir wollen jetzt nicht einfach in Sommerurlaub gehen und nichts tun, sondern wir wollen als Region Stuttgart auf jeden Fall nach vorne gehen.
Nichts geschenkt, hart verdient. Wir wollen als DGB Region Stuttgart nach vorne gehen. Das können alles Abschlussworte sein. Aber zum Ende des Podcasts gibt es immer traditionell die Frage, was hat der Trottel, der die Sendung macht, dich jetzt nicht gefragt, aber wolltest du unbedingt sagen. Gibt's noch was, mit dem du abschließen willst?
Ich kann es kurz überlegen. Ich habe jetzt schon echt viel gesagt, aber so.
Es kommt immer gut, auch einfach zu sagen, du hast die perfekten Fragen gestellt. Es gibt einfach nichts mehr, was ich ergänzen muss.
Das ist sowieso immer, auf jeden Fall. Naja, ich glaube, wir haben es eigentlich schon echt ganz gut zusammengefasst, was ich gerne sagen wollte. Und ich meine, ich glaube, es ist jetzt gerade nicht an der Zeit, nur zu Hause zu sitzen, sondern es ist auch an der Zeit, nach draußen zu gehen. Und ich glaube, deswegen, ich kann nur werben, kommt mit uns mit. Wenn wir irgendwie aufrufen zu Kundgebungen etc., geht raus. Lasst uns wieder selbst in die Hand nehmen. Mal so.
Damit ihr nichts mehr verpasst, abonniert auch den Newsletter der DGB Region Stuttgart, sofern ihr das noch nicht habt. Das Ganze geht auf unsere Internetseite, auf der ihr auch unsere neuesten Termine immer mitbekommt, www.stuttgart.dgb.de oder www.dgb.stuttgart.de. Oder so ähnlich. Ich schreibe mich in die Captions.
Das ist auch nicht, oh Gott.
Vielen Dank, Leonie, dass du da warst im Büro neben deinem Büro.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Auf jeden Fall. Und an die Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hören uns wieder in 14 Tagen. Dann mit Gary, das kann ich schon mal ankündigen. Dann wird es um das Thema Transformation gehen. Und da werden wir uns anschauen, was der DGB zu diesem Thema vorschlägt. Gary müssten die meisten kennen, der war schon 2-mal im Podcast zu Gast. Und wir haben ja bestimmt eine treue Zuhörerschaft, zumindest vermute ich das. Von daher bis in 14 Tagen. Auf Wiederhören.
Machen wir es zusammen einfach. Geht eh besser.
Arbeitswelt Podcast. Ein Podcast der DGB Region Stuttgart. Redaktion und Schnitt Peter Schatt.